Liebe Gemeinde, ich möchte ein kleines Loblied singen auf den handgeschriebenen Brief und die handgeschriebene Karte. Beide sind leider vom Aussterben bedroht, denn im Zeitalter der WhatsApp mit Bild- und Videoanhang ist das etwas, worauf viele verzichten. Und es ist immer seltener, in unserem Briefkasten zu finden. Vielleicht jetzt in der Adventszeit wieder mehr. Wer weiß, wer sowas noch tut. Als ich ein Jugendlicher war und es noch nicht einmal E-Mails gab, da habe ich manchmal regelrecht gefiebert auf einen Brief von meinem Freund Stefan aus dem Rheinland. Da war ich nämlich weggezogen, aber brieflich in Verbindung geblieben mit einigen meiner Freunde. Telefonieren war damals sehr teuer und wurde nicht oft erlaubt von oben. So schrieben wir uns auf ganz normalem Karo-Papier Briefe und bastelten Umschläge aus bebilderten Zeitschriftenseiten. Das hat Spaß gemacht. Kennt ihr dieses schöne Gefühl, wenn man zum Briefkasten geht und dort einen handgeschriebenen Brief entdeckt von einer lieben Person? Ich behandle solche Briefe grundsätzlich anders als die gedruckte Post. Die reiße ich meistens mit wenig Sorgfalt noch auf der Treppe und auf dem Weg in die Wohnung auf und gucke, was da ist. Und meistens wandert das alles ganz schnell, noch bevor ich richtig drin bin, in die Altpapierkiste. Ein handgeschriebener Brief, der wird anders behandelt bei mir. Da warte ich mit dem Öffnen, bis ich in der Wohnung bin, denn so ein Brief verdient es, mit einem scharfen Messer aus seinem Kuvert befreit zu werden, denn ich werde ihn sicherlich aufheben und vielleicht auch später noch einmal lesen. Was den persönlichen Brief so besonders macht, das ist der Umstand, dass sich jemand Zeit genommen hat, meistens viel Zeit, um mir etwas von sich mitzuteilen und das per Hand aufzuschreiben. Und dass er mich ausgewählt hat als geeigneten Adressaten für seine Gedanken. Das ehrt mich und das gibt mir das Gefühl, für jemanden wichtig zu sein. Das ist ein schönes Gefühl. So ein schönes Gefühl mag auch den Ältesten der Gemeinde in Laodicea durchströmt haben, als er vor rund 1900 Jahren im Gemeindebriefkasten zwischen all der Dialogpost und den Spendenaufrufen den handgeschriebenen Brief eines gewissen Johannes aus Patmos fand. Endlich mal jemand, der ein persönliches Wort an uns richtet, mag er sich in seinen Bart gemurmelt haben. Aber beim Lesen dieses Briefes hat die Freude sicher bald nachgelassen. Dieser Johannes schreibt der Gemeinde nämlich allen Ernstes im Namen des auferstandenen Christus und zwar nicht sehr freundlich. Folgendes war in dem Brief zu lesen, der ist in der Offenbarung, Kapitel 3, Verse 14 bis 22, überliefert ist. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: So spricht der, das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke und weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wärst du doch kalt oder warm, nun aber, da du lau bist, weder warm noch kalt, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sagst, ich bin reich, ich bin wohlhabend und habe nichts nötig und merkst nicht, dass gerade du elend bist, erbärmlich, arm, blind und nackt. Darum rate ich dir, kauf Gold von mir, das im Feuer geläutert ist, dass du reich wirst, und weiße Gewänder, dass du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht zum Vorschein kommt, und Salbe, dass du sie auf deine Augen streichst und wieder sehen kannst. Die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie. Empöre dich, kehre um, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer immer auf meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren und das Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. Wer den Sieg erringt, soll mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie ich, nachdem ich den Sieg errungen habe, mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Was haben die Laodicener bloß falsch gemacht, dass Johannes sie im Namen des erhöhten Christus so dermaßen undiplomatisch kritisiert? Sind wir vielleicht auch so wie die? Kann uns das auch passieren? Vielleicht können wir ja etwas lernen aus diesem Brief, der nicht an uns gerichtet ist und doch zum Bibeltext wurde, damit andere nicht eines Tages ein ähnliches Schreiben im Gemeindebriefkasten vorfinden. Wir fangen mal mit der Geografie an. Ich habe da ein paar Bilder vorbereitet, könnt ihr mitschauen. Die Stadt Laodicea lag in der Landschaft Phrygien, heute westliche Türkei. Auf der Karte ist die Bezeichnung ein bisschen weit nach oben gerutscht. Laodicea ist auch noch Phrygien. Die Ruinen von Laodicea liegen in der Nähe eines beliebten Ausflugszieles in der westlichen Türkei. Vielleicht haben einige von euch schon mal einen Ausflug bei einem Türkei-Urlaub zu den Kalksteinterrassen von Pamukkale gemacht. Dort kann man terrassenförmig abfallende natürliche Becken aus schneeweißem Kalkstein mit türkisblau schimmerndem heißen Quellwasser bewundern. Sehr schön. Leider sind sie, diese schönen Terrassen, hoffnungslos von Touristen überlaufen. Wenn ihr genau hinschaut, kennt ihr zwei davon. Dieses Naturmonument wurde von schwefelhaltigem Quellwasser geformt. Dieses Quellwasser, das sprudelte auch schon zur Zeit von Johannes und der Gemeinde in Laodicea. Damals lag oberhalb der weißen Pracht die Stadt Hierapolis. Das war ein berühmter Kurort. Laodicea lag ungefähr 10 Kilometer von diesem Kurort entfernt. Die Stadt hatte wenige Wasserquellen und musste Wasser über Aquädukte, also oberirdische Wasserleitungen, von weit her heranführen und wahrscheinlich auch aus Hierapolis. Es sind sogar Rohrleitungen dort noch zu sehen. Egal woher das Wasser kam, es war lauwarm. Entweder war es abgekühlt auf den 10 Kilometern von Hierapolis, das ursprünglich heiße Wasser, oder wenn es aus einer kalten Quelle kam, dann war es durch den Transport in der warmen Sonne oberirdisch auch lauwarm geworden. Auf dieses lauwarme Wasser spielt Johannes in seinem Brief an. Nun aber, da du lau bist, weder warm noch kalt, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Jeder Laodicener, der diesen Satz hörte, wusste, was gemeint war. Das Wasser hatte wahrscheinlich auch noch so einen schwefligen Beigeschmack, wenn es aus Hierapolis kam. Auf Deutsch heißt das so viel wie, ihr seid echt zum Kotzen. Nett gesagt. Abgesehen von ihrem Wasser war Laodicea doch eine respektable Stadt. Sie lag an der Kreuzung zweier wichtiger Handelsstraßen in Kleinasien, so ähnlich wie Heilbronn an der Kreuzung der A6 mit der A81 liegt. Dieser Umstand brachte der Stadt ansehnlichen Reichtum. Besonders für drei Dinge war Laodicea damals bekannt: für ihr florierendes Bankwesen, für ihre blühende Leinen- und Wollwarenindustrie und für ihre ärztliche Akademie. Die stellte auch Medikamente und kosmetische Artikel her und lieferte sie in das ganze römische Imperium. Das ist alles gut bezeugt. Laodicea war so etwas wie eine kleine Schweiz in der Antike. Banken, Medikamente, ihr wisst schon. Und die Einwohner hatten einen entsprechend hohen Lebensstandard damals. Etwa 40 Jahre bevor Johannes den Brief schrieb, war die Stadt durch ein schweres Erdbeben völlig zerstört worden. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus schrieb zu diesem Vorfall: Eine der bekannten Städte in der Provinz Asia, Laodicea, wurde im selben Jahr durch ein Erdbeben verwüstet und erholte sich ohne Unterstützung von uns, also gemeint sind die Römer, aus eigenen Mitteln. Die Einwohner Laodiceas waren nicht nur reich, sie waren auch sehr stolz. Hilfe von den Römern wollten sie nicht. Auf die besorgte Anfrage aus Rom reagierten sie mit dem Satz: Wir sind reich, wir sind wohlhabend, wir haben nichts nötig. Ich kann mich nicht erinnern, dass aus irgendeiner Stadt, die in den letzten Jahren von Erdbeben heimgesucht worden ist, jemals so eine Antwort auf ein Hilfsangebot gekommen wäre. Ich bin reich, Ich bin wohlhabend und habe nichts nötig. Die Haltung, die Tacitus so bemerkenswert fand, diese Haltung findet sich als Vorwurf auch in dem Brief an die Gemeinde. Anscheinend war die stolze Selbstzufriedenheit, die in der Stadt herrschte, auch in der Gemeinde verbreitet. Vielleicht war die Gemeinde in Laodicea auch sehr wohlhabend und stolz darauf, dass sie sich mehrere gut ausgebildete Prediger leisten konnte, die ihnen in ihrem repräsentativen Gemeindehaus von modernster Technik unterstützt das Evangelium ansprechend verkündeten. Vielleicht veranstalteten sie Kongresse, in denen die angesagtesten Redner zu den relevantesten Themen referierten. Vielleicht hatten sie sogar eine Gesamtausgabe der Paulusbriefe da und die eine oder andere brandneue Evangelienhandschrift. Wer wollte darauf nicht stolz sein? Stolz gibt's auch in Gemeinden, keine Frage. Johannes tadelt diese Einstellung mit scharfen Worten. Du sagst, ich bin reich, ich bin wohlhabend und habe nichts nötig und merkst nicht, dass gerade du elend bist, erbärmlich, arm, blind und nackt. Und hier spielt Johannes wieder auf die örtlichen Gegebenheiten an. Trotz ihrer Banken waren die Laodiceaner doch eigentlich bettelarm, trotz ihrer Textilindustrie waren sie doch eigentlich nackt und trotz ihrer berühmten Augensalbe waren sie eigentlich blind. Das Elend der Laodicener ist aber kein buchstäbliches, sondern ein geistliches. Darum sind die Ratschläge, die dann folgen, auch nicht wörtlich zu verstehen. Im Feuer geläutertes Gold, weiße Gewänder, Augensalbe. Das steht für die wahre Substanz, die wahren Schätze christlicher Existenz. Das, was uns ausmacht, das, was das Wahre in uns ist. Diese Dinge fehlen den Laodicenern trotz aller Selbstzufriedenheit. Und darum sollen sie sie bei Christus kaufen. Das ist eigentlich absurd. Was dem Leben Substanz gibt, das kann man nicht kaufen. Das müsste doch jedes Kind eigentlich wissen. Das gibt es nur umsonst. Und das gibt es nur für den, der weiß, dass er keine Gegenleistung anzubieten hat. Aber Johannes ist sehr geschickt. Er packt die Laodicener bei ihrer kaufmännischen Mentalität. Und er überführt sie damit zugleich, weil es so absurd ist. Was sie wirklich brauchen, das haben sie nicht und sie können das auch nicht kaufen, sondern sie müssen mit leeren Händen zu Christus kommen. Was bedeuten diese drei geistlichen Schätze auch für uns? Das erste, von Christus bekommen wir Gold. Gold, das steht für Wert, heute wie damals. In der Antike war Gold der kostbarste Rohstoff. Daraus wurden die wertvollsten Zahlungsmittel hergestellt und natürlich auch der pure Luxus derer, die genug davon hatten. Wenn Christus uns Gold gibt, dann heißt das, er gibt uns Wert. Das, was unseren Wert ausmacht, das bekommen wir von Gott geschenkt. Wir definieren den nicht selbst, unseren Wert, über das, was wir leisten oder was wir haben. Wir sind wertvoll, weil wir im Bilde Gottes geschaffen sind. Wir sind wertvoll, weil Gott uns so sehr geliebt ist, dass er selber Mensch geworden ist und hinabgestiegen ist in unser Elend, in unseren Sumpf aus Intrigen und Gier. Weil er einer von uns geworden ist, um uns aus unseren vielfältigen Bindungen herauszuholen. Darum haben wir Wert. Gott hat uns für wert erachtet, so weit zu gehen. Unser wahrer Wert besteht nicht in einer Anhäufung von Geld oder Besitz. Wir sind auch nicht weniger wert als solche, die weniger Besitz und Geld haben oder gar keinen. Unser Wert besteht in dem, was wir aus der Hand unseres Herrn und Retters empfangen haben. Wenn wir in diesem Bewusstsein leben können, dann sind wir wahrhaft reiche Leute. Das Zweite. Von Christus bekommen wir weiße Gewänder. Die stehen für Reinheit vor Gott. Nicht nur hier. In Laodicea wurde erstklassige Wolle gewonnen und verarbeitet, die war weithin bekannt. Aber die bedeckt nur die äußere Nacktheit der Laodicener. Ihre geistliche Blöße konnte ihre Wolle nicht bedecken. Die bestand ganz offensichtlich in ihrem Hochmut, in ihrem Stolz, allgemein gesprochen in ihrer Sündhaftigkeit. Jesus sagt im Markus-Evangelium, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, List, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unverstand. Das betrifft jeden Menschen, ausnahmslos. Dagegen ist auch kein Kraut gewachsen. Aber dafür ist ein Heiland gekommen, Jesus Christus. Seine Ankunft feiern wir zu Weihnachten und auf sein Kommen warten wir im Advent. Der Apostel Paulus schreibt an die Galater, ihr alle nämlich, die ihr auf Christus getauft wurdet, habt Christus angezogen. Er ist unser weißes Gewand. Wenn sein Geist in uns Raum gewinnt, dann färbt seine Art auf uns ab. Dann wird das weniger, was dort alles genannt und aufgelistet ist. Er lässt uns in makellosem Weiß vor Gott stehen. Die Laodizener scheinen das irgendwie übersehen zu haben. Drittens, von Christus bekommen wir Augensalbe gegen unseren trüben Blick. Die ermöglicht uns ein verändertes Sehen. Wir lernen, mit den Augen Gottes zu sehen. Dann sehen wir nicht mehr zuerst das Unvollkommene bei uns selber und bei anderen Menschen, die Makel und Flecken und Runzeln und Löcher im Gewand. Wir sehen das nicht bei anderen zuerst und auch nicht bei uns selber. Das, was uns Mühe macht, das, was uns vielleicht verletzt. Wir sehen zuerst mit der Augensalbe Gottes auf das weiße Gewand. Das, was er uns selber angezogen hat. Und das, was er auch den anderen angezogen hat. Die haben ja doch dasselbe weiße Gewand von ihm bekommen wie wir. Wir sind rein vor Gott, weil er seinen Sohn gesandt hat und uns Vergebung und Versöhnung gepredigt hat. Er hat seine Botschaft besiegelt durch seinen Tod am Kreuz. Nichts kann uns mehr trennen von dieser Liebe, die Gott uns in Jesus Christus gezeigt hat. Wer das für sich in Anspruch nehmen kann, der nimmt es zugleich auch für jeden anderen Menschen in Anspruch. Augensalbe. Diese drei Dinge, göttliche Wertschätzung, ein neues Sein und einen klaren Blick, gibt es umsonst für den, der weiß, dass sie ihm fehlen und der sie von Christus erbittet. Der also anders als die Laodizener sagt, ich bin arm und bedürftig und ich habe dich nötig. Das ist ein großer Unterschied. Interessant ist, dass in dem Brief, den Johannes den Laodizenern geschrieben hat, kein einziges anerkennendes Wort steht. In den 6 Briefen, die Johannes an andere Gemeinden in der Nähe geschrieben hat, ist bei allem Tadel immer auch etwas Lob dabei, bei einer sogar sehr viel. Darum geht es nächste Woche, kleiner Spoiler. In diesem Brief steht nichts Positives. Deswegen ist die Gemeinde in Laodicea auch sprichwörtlich für die Gemeinde, die es total versiebt hat. Ist es das wirklich? Die Gemeinde wirkt eigentlich auf den ersten Blick einfach nur ekelhaft, ja, wie das lauwarme Wasser ihrer Stadt. Diese hochnäsigen Bonzen da, die da in ihrem fetten Gemeindehaus sitzen, man gewinnt so ein bisschen Abstand. Ihre Selbstverliebtheit wirkt unerträglich. Umso erstaunlicher die Worte, die Johannes an seine Bestandaufnahme anschließt. Da sagt er, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie. Obwohl die Gemeinde sich so abstoßend selbstherrlich präsentiert, spricht Johannes ihnen die Liebe Jesu Christi zu. Es geht ihm nicht darum, die Gemeinde an den Pranger zu stellen. Er will sie zurückgewinnen. Er hat sich Zeit genommen, hat sich hingesetzt, der Gemeinde einen persönlichen Brief geschrieben, hat sich informiert, was da los ist, hat das geistreich formuliert mit feinen Anspielungen, dass jeder es verstehen kann. Der hat sich Mühe gemacht damit. Und das hat er gemacht, weil die Gemeinde ihm wichtig war. Er hat ihr als Freund geschrieben. Freunde dürfen vieles, was andere Leute nicht dürfen. Die dürfen auch mal Kritik üben, wenn sie sehen, dass man auf dem Holzweg ist. Ich weiß nicht, ob ihr solche Freunde habt, die das dürfen bei euch. Johannes hat die Haltung der Laodizener als Holzweg erkannt. Er wollte sie dazu bringen, ihre Abhängigkeit von Jesus Christus wieder zu entdecken und ihre Protzerei sein zu lassen. Sie sollten sich selbst wieder realistisch betrachten. Die Diagnose ist nun gestellt, 3 Medikamente sind als Rezept verschrieben, jetzt sind die Angesprochenen gefragt. Zur Apotheke müssen sie selber gehen. Empöre dich, schreibt er. Ja, lass dir das mal gesagt sein und denk mal drüber nach, wie unmöglich das eigentlich ist. Empöre dich, kehre um, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer immer auf meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren und das Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. Umkehren, das bedeutet in diesem Fall, lasst dir was sagen. Lasst euch das gesagt sein von einem, der es gut meint. Lasst das an euch heran, was ich euch sage. Und ja, lasst die Schutzmauer, die ihr um euch gebaut habt, durchlässig werden. Selbstzufriedenheit ist so etwas wie eine Schutzmauer, die schützen soll vor den Blicken anderer. Sie sollen nicht sehen, wie erbärmlich uns dabei eigentlich zumute ist, wenn wir so eine Fassade aufbauen der Selbstzufriedenheit. Ich kann alles, ich bin toll. Viele Menschen, die so daherkommen, sind innerlich gar nicht so. Die Mauer hat eine Tür, das ist hier auch gesagt. Und vor dieser Tür steht Christus und klopft an. Er klopft nicht nur, er ruft sogar hinein. Er möchte hinter diese Fassade durchdringen und uns dort das zusprechen, was wir am nötigsten brauchen, dass wir geliebt sind und angenommen, ohne unser eigenes Brimborium, dass er um unsere Kraftlosigkeit weiß und deshalb für uns da sein will und dass wir niemandem etwas vorspielen müssen. Das spricht er uns beim Abendmahl zu. Das ist das Tiefste, was es gibt, dass Christus mit Menschen Mahlgemeinschaft hält. Und das feiern wir immer noch. Das ist das Beste, was uns passieren kann, dass Christus zu uns kommt und mit uns Abendmahl feiern will. Darin zeigt sich hier die ganze Liebe. Er ist aus Liebe zu uns ans Kreuz gegangen, damit wir einen Ausweg aus unseren Rollenspielen haben. Es ist nun an uns, darauf zu reagieren. Werden wir aufstehen und die Tür in unserer Mauer öffnen? Am Ende des Briefes wird demjenigen, der seine inneren Widerstände überwindet, eine Belohnung in Aussicht gestellt. Wer den Sieg erringt, soll mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie ich, nachdem ich den Sieg errungen habe, mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer es fertig bringt, sich zu seiner Bedürftigkeit zu stellen, der ist qualifiziert für eine Führungsaufgabe im Reich Gottes, so möchte ich das mal übersetzen. Hier gelten andere Regeln als bei der Führung einer Firma oder einer Partei. Nicht, wer sich am besten präsentieren kann oder seine Konkurrenten am effektivsten wegbeißen kann, ist geeignet, sondern derjenige, der diese 3 Dinge weiß, was seinen wahren Wert ausmacht, der weiß, dass seine Schuld vergeben ist und der weiß, dass Gottes Geist ihn erneuert und dass er den liebenden Blick, den Gott auf uns hat, selber einüben kann. Augensalbe. Wenn wir diese Dinge selber beherzigen, dann wollen wir auch anderen daran Anteil geben. Durch uns teilt sich Christus heute anderen Menschen mit. Er schickt uns an die Türen unserer eingemauerten Mitmenschen, damit wir in seinem Namen anklopfen und sie aus ihren Verliesen hinaus begleiten. Vielleicht legt er uns auch einmal nahe, im Namen Christi einen Brief zu schreiben an jemanden, der uns am Herzen liegt, oder ihn anzurufen und ihm als Freund ein paar ehrliche Worte zu sagen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.